entdeckt, mit reingerufen von hinten in den Traum. Und irgendwie kannte es keiner. Ich kannte es bis zum 22.09. auch nicht, wo ich es auf Telepolis gesehen habe. Es ist ein Projekt, wo die EU, sag ich mal, Raumüberwachung und Internetüberwachung komplett intelligent zusammenfließen lassen möchte. So. Das sind eckige Klammern, wenn Sie die Quellenangabe stehen auf der letzten Seite. Es gab am 12.09.2008 schon einen Artikel auf Heise. Da war die ursprüngliche Intention dieses Projekts aufspüren von sich anbahnenden Schlägereien zur Fußball-EM 2012 in Polen. Das Zitat darunter stammt direkt aus diesem Heise-Artikel. Ja, also zu diesem Zeitpunkt noch relativ unverfänglich. So, was macht jetzt das EU-Projekt daraus? Eine Rundum-Raumüberwachung, akustisch, aus Gesten, Mimik und Körperhaltung irgendwelches Verhalten abzuleiten, wann vielleicht eine Gefahr drohen könnte. So, und der Internetteil, automatisches Scan von Websites, Diskussionsforen, Usenet-Gruppen, Fallsurfer, Peer-to-Peer-Netzwerke und wahrscheinlich private Computer. Habe ich jetzt als Kommentar da geschrieben, war das eventuell der EU-Trojaner? So, ein paar Projektdetails direkt von der Projektseite. So, es wurde Anfang dieses Jahres gestartet, geplant für 60 Monate. Und die EU-Sponsor dafür offiziell erstmal 15 Millionen Euro. Die Frage ist, was passiert, wenn dieses Projekt zu Ende ist? Geht es dann in den Betrieb über? Und das ist nicht das einzige Projekt dieser Art. Es gibt noch eins aus Schweden, das ist für 48 Monate angesetzt. So, hier sehen wir mal sozusagen die Leute, die sich daran beteiligen. Ich probiere es mal etwas größer zu kriegen. Ja, das ist eine Liste. So, also lese mal kurz bloß die Länder vor. Also Polen, Österreich, Spanien, Deutschland, Ungarn, Tschechien, Slowakei, England und Frankreich. So, das Ganze gibt es zur besseren Lesbarkeit auch nochmal als Download. So, ich würde vorschlagen, ich hänge jetzt einfach mal den Zettel mit den Quellen, ich habe das Ganze auch ausgedruckt, da hier an die Tür. Da kann sich jeder die URL abschreiben. Das könnt ihr euch bei mir vom Webshop runterladen, das ist der letzte Link. Das war's.
Ganz herzlichen Dank für diesen spontanen Lightning-Talk. So, ich hole mal eben den anderen Referenten ran.
Kann das mit jemand fragen?
Erstmal guten Morgen. Ich weiß gar nicht, ob das heute schon mal jemand gesagt hat. Willkommen zu Tag 2 der Datenspuren. Schön, dass ihr es schon geschafft habt aus dem Bett. Vielen Dank an unseren Referenten, an Marc, der sich auch heute frühzeitig aus dem Bett rausquälen musste, um uns jetzt hier einen schönen Vortrag zu halten über Coracle, Spurensuche im Web 2.0. Ich denke, dass es ganz spannend wird, weil ich vor ein paar Jahren von ihm schon mal einen Vortrag über Suchmaschinen, so allgemein, dass es damals noch neu und hip war, gehört hatte und mir da eine ganze Menge Dinge klar geworden sind, wie zum Beispiel, warum wir kein Geld dort verlangen oder so. Das fand ich damals komisch, was sie für ein Geschäftsmodell haben. Naja, mittlerweile ist es ja allen Leuten bekannt. Okay, also dann, Marc, leg los.
Okay, guten Morgen. Ich halte heute einen Vortrag, Coracle und Co., die Spurensuche in Web 2.0. Da geht es vor allem um Social Networking, welche Spuren man da finden kann, mal aus der anderen Seite, von der anderen Seite betrachtet. Ich werde kurz anfangen mit einer Widmung. Dann erzähle ich ganz kurz was zu den Grundlagen des Suchens im Netz, was vielen Leuten kein Begriff ist und auch ganz spannend, das mal zu hören und sich da mal rein zu vertiefen. Dann anschließend komme ich auf die Suche in sozialen Netzwerken. Dann guckt man mal kurz auf persönliche Daten von Leuten im Netz, wie man die findet, ein paar Beispiele. Und am Schluss gehe ich noch mal kurz auf Data Mining ein. Zunächst eine kurze Widmung. Ich habe im Mai einen Freund verloren, der mich eigentlich auf dieses Thema gebracht hat. Er hatte Krebs und ist dann am 3. Mai gestorben, Fabian. Ein sehr kluger, sehr hilfsbereiter Mensch, der sich in den letzten 10 Jahren um die Themen Reverse Engineering und später vor allem um Suchen im Netz gekümmert hat. Der hat auch eine Seite, www.searchlaws.org oder www.fravia.com, da kommt man auch daraus. Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich diese Vorträge nicht halten. Kommen wir zu den Grundlagen des Suchens im Netz. Es ist ja so, viele Leute öffnen einen Browser, gehen auf die Google-Seite, geben ein Suchwort ein und klicken dann die ersten 10 Ergebnisse durch. Und wenn sie da nicht finden, was sie suchen, dann geben sie einen Nerv drauf. Das ist so ziemlich der größte Fehler, den man machen kann. Eine richtige Suche, wenn man effektiv sein will, die erfordert ein kleines bisschen gedankliche Vorbereitung. Man sollte sich ein paar Fragen stellen. Wo will ich hin? Wie komme ich am besten dahin? Was brauche ich eventuell an Wissen, an Hilfsmitteln? Damit kann man, wenn man sich diese Gedanken gemacht hat, sehr viel besser seine Frage gezielt formulieren. Und die korrekte Fragestellung macht bei der Bedienung einer Suchmaschine schon 50% der Suche aus. Je nachdem, welche Suchbegriffe ich da eingebe, kriege ich entweder stichhaltige Ergebnisse oder nicht. Es gehört dazu auch ein Prozess des Refinement. Das heißt, wenn ich eine Suche eingegeben habe und hatte mir vorher ein paar Gedanken gemacht, dann weiß ich schon ungefähr, was ich erwarte und was ich nicht erwarte. Und dann muss ich diese Suche wahrscheinlich nochmal verändern. Das ist meistens so. Also selten, dass man unter den ersten paar Ergebnissen auf der ersten Seite die gewünschten Sachen findet. Dafür kann man zum Beispiel mit der Command-Line-Syntax von Google oder auch von anderen Suchmaschinen arbeiten. Die sollte man sich natürlich auch mal ansehen. Dann sollte man natürlich seine Tools beherrschen. Den Browser, wenn man zum Beispiel Firefox benutzt, die richtigen Add-ons drin haben, da gibt es ein paar recht hilfreiche für Suchen. Man sollte ein wenig mit Suchmaschinentechnologie sich befasst haben. Da gibt es zum Beispiel, kommt das jetzt im Vordergrund eigentlich? Ja. Okay, es gibt so nette Seiten wie searchenginewatch.com, die haben jede Menge schöne Linksammlungen hier. Da findet man zum Beispiel den Botspot, da geht es um die Technologie von Bots. Da kann man sich auch einiges angucken, wenn man selber mal auf den Gedanken kommt, um einen Webbot zu schreiben in Spider, der zum Beispiel spezielle Suchmaschinen abgrast. Da geht es darum, wie Suchmaschinen eigentlich intern aufgebaut sind. Das sind Dinge, wenn man wirklich effektiv suchen will, muss man eine Grundvorstellung davon haben, wie eine Suchmaschine aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Das ist nicht die einzige solche Seite, ich habe die jetzt mal nur als Beispiel aufgerufen.
Das war 6, ja.
3.
Okay. Mein Notebook wollte leider nicht mit dem Beamer zusammenarbeiten, deswegen die fremde Maschine. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich hatte eben schon die Suchsyntax von Google angesprochen. Das ist etwas, das sollte man sich unbedingt mal ansehen, wenn man es noch nicht getan hat. Es gibt da so nette Befehle wie Cache. Dann kann man zum Beispiel in den gecachten Seiten suchen. Oder Link, dann findet man Dinge, also Seiten, die auf eine bestimmte Seite verlinken. Ganz, ganz wichtig ist Site, was jetzt hier bei Querying Modifiers steht. Damit kann ich meine Suche auf eine bestimmte Seite eingrenzen. Darauf kommen wir später noch, das werden wir noch ein paar Mal benutzen. Auch All in URL, wenn man nur Seiten finden will, die bestimmte Begriffe direkt in dem URL-String haben und ähnliche Sachen. Das sollte man sich mal in Ruhe durchlesen. Dann gibt es natürlich Spezialsuchmaschinen. Und deswegen gibt es natürlich auch eine Suchmaschine für Suchmaschinen. Wenn man irgendein spezielles Thema durchsuchen will, ist es, wenn Google die gewünschten Ergebnisse nicht liefert, oft hilfreich, wenn man auf Suchmaschinenindex.de oder ähnlichen, es gibt mehrere solcher Seiten, sich erstmal eine spezialisierte Suchmaschine für das Thema raussucht, was man eigentlich bearbeiten will. Das ist hier schön kategorisiert. Man kann oben auch richtig nach Stichworten suchen. Das funktioniert also ganz gut. Aber es gibt mehrere solcher Suchmaschinenkataloge im Netz. Ganz wichtig ist es bei Google nicht einfach immer nur das normale Frontend zu benutzen. Diese erweiterte Suche bietet die Dinge, die die Command-Line-Syntax auch bietet, aber schön aufbereitet. Da kann man zum Beispiel nach Dateiformat einschränken, in den Ergebnissen eine Subsearch durchführen, nach Region oder Sprache eingrenzen. Ich hätte zum Beispiel gerne Ergebnisseiten nur auf Bulgarisch oder so. Ja? Geht hier an der Stelle. Kriegt man aber im normalen Frontend nicht rein. Google kann auch booleanische Suche, ja. Also bei Google ist es AND und OR. Und wenn man Stopwords reinkriegen will, also eine Suchmaschine filtert häufig vorkommende Wörter, wie zum Beispiel Artikel, der, die, das oder und, ja, als Wort. Da kann man bei Google ein Plus davor stellen, dann wird das nicht als Stopwort entfernt, sondern wird tatsächlich mit betrachtet bei der Suche. Google hat noch ein paar andere spezielle Suchfunktionen. Da kann man hier, man sieht es, nach Wetter, Börsenkurse, Fußballergebnissen und ähnlichen Dingen suchen. Was viele Leute nicht wissen, Google kann auch rechnen. Man kann da einfach eine kleine mathematische Gleichung eingeben oder Funktion eingeben und Google rechnet das Ergebnis aus. Man kann damit Einheiten umrechnen. Man kann natürlich in diesen Google Books zum Beispiel auch Buchinhalte durchsuchen. Man kann eine Rechtschreibprüfung durchführen lassen. Und was ich manchmal nutze, um zum Beispiel Definitionen von Akronymen rauszukriegen, die ich nicht kenne, ist define, Doppelpunkt und dann einfach das Akronym. Funktioniert genauso mit, wenn man davor stellt, den Satz what is und dann irgendeinen Begriff. Dann sucht Google tatsächlich nach Definitionen. Okay, was man noch wissen sollte, wenn man versucht, effektiv zu suchen, ist eine, man sollte eine ungefähre Vorstellung haben von der Struktur des World Wide Web.
Fabian, von dem ich diese Grafik übernommen habe, hat das mal so dargestellt. Es gibt in der Mitte im Kern, im Core, das sind sehr dicht miteinander verlinkte Seiten. Drumherum gibt es ein durchaus indizierbares Netz, das aber nicht mehr ganz so dicht verlinkt ist. Es gibt auch, was auf der Grafik leider fehlt, einzelne Inseln, die nur in den Kern rein verlinken, aber es gibt keinen Weg zurück. Die kann ich über eine Suchmaschine schlecht finden. Da muss man andere Suchstrategien anwenden. Und was hier schematisch dargestellt ist, ist, dass die Abdeckung der Suchmaschinen erschreckend gering ist. Das Web ist sehr viel schneller gewachsen als die Datenbanken der Suchmaschinen. Alle Suchmaschinen zusammen decken nur einen Bruchteil des Netzes überhaupt ab, und zwar des indizierbaren Netzes. Um das indizierbare Netz drumherum gibt es natürlich, und das dürfte der wesentlich größere Teil der Inhalte im WWW sein, ein Hidden oder Deep Web, ein verstecktes Netz. Das sind alle Dinge, die hinter einer Anmeldung liegen, hinter einem Capture liegen, hinter einem Datenbanksuchinterface liegen, wo die Spider von Google und anderen Suchmaschinen natürlich nicht reincrawlen oder nur in den seltensten Fällen. Und ich kann diese Informationen nur dann kriegen, wenn ich tatsächlich diese Einstiegsseite finde und eine manuelle Suche dort ausführe oder halt einen Capture eintippe oder ähnliche Dinge. Da gibt es auch so einen Vergleich der Indexgrößen. Das ist allerdings ein Vergleich aufgrund der Aussagen der Suchmaschinen selber. Also das ist ein klein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Danach hat Google etwa 80% der indizierten Seiten und die anderen haben eine vergleichsweise geringe Abdeckung dazu. Und weil die Suchmaschinen so wenig indizieren, und weil man manchmal auch auf anderen Wege schneller zum Ziel kommt, gibt es da ein paar interessante alternative Suchstrategien. Zum Beispiel Trolling. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Naja, mal angenommen, ich bräuchte Argumente gegen das Rauchen. Die kriege ich wahrscheinlich am schnellsten dann, wenn ich mich in ein Forum von Nichtrauchern begebe und dort ein geschicktes Trollpost absetze, in dem ich für das Rauchen spreche. Die Entgegnungen werden nur so auf mich hereinprasseln. Ich warte einen Tag und ich habe alle Argumente, die ich brauche, frei ausgeliefert. Guessing ist ähnlich wichtig. Wahrscheinlich seid ihr alle schon mal auf Seiten gekommen, wo auf der Frontseite einfach kein Link mehr war und es ging nicht weiter. Ihr hattet aber die starke Vermutung, dass es da irgendwas noch gibt. Dann macht man Backspacing vom letzten Teil der URL, also dieses Index.html oder was da steht, halt weg und versucht mal andere Dinge. Je nachdem, in welchem Kontext man sich da bewegt, ist es mehr oder weniger erfolgreich, aber ganz, ganz viele Seiten haben zum Beispiel eine Index.2.html oder sowas. Dann Combing, das Durchkämmen. Ich suche nicht nach der Lösung meines Problems, sondern ich suche nach Leuten, die dasselbe Problem schon mal hatten und es gelöst haben. Oder die dieselben Informationen gesucht haben, die ich brauche und sie schon gefunden haben. Das ist eine etwas andere Suche, als direkt nach der Lösung eines Problems zu suchen. Man kann das zum Beispiel sehr gut in Usenet machen. Gerade für technische Informationen ist das Usenet meiner Meinung nach die führende Informationsquelle. Man kann Webringe suchen und ganz wichtig, man kann Bookmark-Sammlungen durchsuchen, wie zum Beispiel Delicious. Es gibt diese Web 2.0-Seite, eine Online-Bookmark-Sammlung, die sind alle getaggt. Das sind alles Informationen, die haben Menschen schon mal bewertet und die sind dabei sehr viel besser als Suchmaschinen. Und dort finde ich wirklich relevante und stichhaltige Informationen. Okay, die erweiterte Suche hatten wir schon. Entschuldigt. Das war die erweiterte Crook-Suche. Die verbirgt sich mittlerweile bei Google im Frontend hinter dem Mehr-Link oben in der Seite. Und dort kann ich ganz gezielte Views mit durchsuchen. Es gab da früher mal ein Archiv, das hieß Deja. Und Google hat das gekauft. Dort drin sind Usenet-Posts bis zurück Mitte oder Anfang der 80er Jahre. Ich glaube, das älteste, was ich jemals gefunden habe, war von 283. Dort gibt es zum Beispiel auch noch das Original-Post, in dem Linus Torvalds die Entwicklung eines neuen Betriebssystemkernels angekündigt hat. Und ähnliche nette Dinge. Die Technik mag mich heute nicht. Dann gibt es natürlich Suchmaschinen wie zum Beispiel Listtool.com, nach denen kann ich erstmal Usenet-Gruppen und Mailinglisten finden, nach Stichworten oder Themen. Das ist in dem Kontext des Kombi natürlich wichtig. Und dann, wie gesagt, Delicious. Man kann auf Delicious die Bookmarks der anderen Leute durchsuchen, natürlich auch seine eigenen, wenn man dort welche hat. Man muss sich dafür allerdings anmelden. Okay, soviel zu den Grundlagen des Suchens im Netz. Jetzt kommen wir mal ein Stück weiter zu den Suchen in sozialen Netzwerken im Web 2.0. Wir haben dort verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine interne Suche bei den meisten Web 2.0-Applikationen. In Grenzen gibt es auch eine externe Suche, wobei aus Gründen des Geschäftsmodells mittlerweile viele Portale das unterbunden haben oder man zumindest nur noch mit gewissen Tricks daran kommt. Dann gibt es natürlich noch einen Trick mit den Suchmaschinen-Spidern und die wahrscheinlich effektivste Methode, um an Informationen aus sozialen Netzwerken zu kommen, selbst skripten und gucken, was da so rauskommt. Mal was Grundsätzliches zu sozialen Netzwerken. Da gibt es einen schönen Artikel, den ich letztens gefunden habe vom Mai. Da werden mal so ein paar Zahlen genannt. Also StudiVZ hat irgendwo so 5 und ein paar gequetschte Millionen Nutzer. Facebook behauptet, dass sie mittlerweile, glaube ich, an den 300 Millionen kratzen. Hier steht dann noch was über WKW. Wer das mal detailliert nachlesen möchte, kann sich die Slides runterladen und dann nochmal da reingucken. Ansonsten gibt es im Web 2.0 natürlich alles Mögliche und Unmögliche, also Musik bei StephM, bei Pandora. Es gibt Bilder bei Sites wie Flickr oder DeviantArt. Es gibt Videos bei MyVideo, bei YouTube, bei Video.google.com. Es gibt News-Aggregatoren und Ranking-Seiten für News wie Yik und Dick. Es gibt diese Bookmark-Sammlungen wie Delicious. Es gibt Verkaufsplattformen wie eBay. Also den Möglichkeiten sind da keine Grenzen gesetzt. Es gibt manchmal auch ganz lustige Sachen. Die Seite braucht ein klein wenig zum Laden, das hängt aber an dem Server. Das ist eine ganz nette Web 2.0-Applikation, da kann man ein Bild einstellen und dann die anderen Leute schätzen lassen, wie alt man ist. Ich bin selbst immer wieder erstaunt, was man im Netz alles so findet. Die interne Suche, das hatte ich eben schon kurz erwähnt, in den Kontaktplattformen ist zum Teil schwierig. Die Suchmöglichkeiten sind oft stark eingeschränkt, nicht zuletzt aufgrund der Datenschutzskandale aus den letzten paar Jahren. StudiVZ zum Beispiel hatte ja das Problem, dass Leute von außen massiv Daten abgegriffen haben. Da gibt es auch ein schönes Projekt im Netz, wo diese alten Daten von Ende 2006 nochmal dargestellt und analysiert werden mit Data Mining Tools und schön visualisiert werden. Deswegen unterbinden sie das jetzt natürlich nach Möglichkeit. Es gibt aber auch noch ein paar Ausnahmen, Seiten, wo das ganz gut geht. Zum Beispiel die Advanced Search von Twitter.
Als ich das gesehen habe, habe ich erstmal einen Moment geschluckt, weil so bewusst war mir das da auch noch nicht. Das sieht ja erstmal nett aus. Irgendwelche Wörter und People und Places. Wenn man sieht, was man damit machen kann. 09114 ist eine Postleitzahl von Chemnitz. Und ich finde jetzt Leute, die bei Twitter sind und als Wohnort irgendwas im Umkreis von 25 Kilometern von dieser Postleitzahl gegeben haben. Die irgendwas mit der Piratenpartei zu tun haben oder über die geschimpft haben oder was weiß ich. Ihr könnt euch vorstellen, was man da sonst noch für Informationen rausziehen kann und könnte. Es gibt da einen netten Film dazu. Ich lasse den mal kurz anlaufen. Wird man nicht hören, Schiff. Aber auch ohne, dass man den Text hört, wenn man die URLs hier mitverfolgt. Das war im Prinzip das Beispiel mit den Piraten und Chemnitz. Man kann das dann auch schön in Google Maps dann nochmal nachverfolgen, wo das tatsächlich ist. Man kann auch die Entfernung nochmal ein bisschen eingrenzen. Es sind natürlich False Positives hier mit dabei, in den Ergebnissen. Die kann man natürlich etwas besser ausschließen, wenn man diese in Twitter eingebauten Hashtags verwendet. Weil wenn jemand einen Hashtag setzt, dann hat er tatsächlich mit dem Thema auch irgendwas am Hut, in der Regel. Was Twitter auch kann, anstatt eine Postleitzahl zu benutzen, ist zum Beispiel einen Flughafencode. Weltweit haben ja so dreibuchstabige, sind das glaube ich alles JATA-Codes. Und Twitter erkennt die und setzt die um in die richtige Location. DCA ist Washington DC. Okay, wir sind in der Zeit schon ein klein bisschen fortgeschritten. Wer sich den Film nochmal vollständig angucken will, der findet den Link in den Slides. Ich würde das an. Ja, macht jetzt noch ein Airport-Beispiel. Achso, ja, da kommt noch ein schöner Trick. Die haben hier ein iPhone mit GPS. Und das haben die bei Twitter angegeben. Ich kann also jetzt hier die Geolocation dann auch einfach nach Google Maps posten und kriege den Ort dann auch schön angezeigt, wenn ich gar keine Ahnung habe, wo das ist. Ja, das VZ hat auch eine Advanced Search. Allerdings muss man sich da vorher anmelden. Man braucht einen Cookie, sonst geht's nicht.
Also ich.
So, ich bin drin. Da gibt es ein wunderbares, gar nicht so leicht zu findendes Super-Search-Interface. Da kann man schön nach Postleitzahl, nach Alter oder Geburtstag, Studienrichtung und ähnlichen Dingen suchen. Und alle Leute, die ihr Profil nicht für die Studie oder MeinVZ-Öffentlichkeit gesperrt haben, werden dann auch gefunden. Der passt gerade, ja. Das Ganze gibt es natürlich auch externalisiert, also ich nehme einfach den eigenen Webserver zu kopieren. Das lädt etwas. Das läuft jetzt also nicht auf dem StudiVZ-Server. Aber wenn man ein Cookie hat, das ist Voraussetzung, um reinzukommen, das haben sie jetzt mittlerweile hoffentlich dicht gemacht, ich habe zumindest keine Lücke gefunden, nicht so eine gewesen, dann kann man hier auch von dem Server aus Studienergebnisse suchen. Man könnte sich jetzt natürlich auch denken, dass man auf anderen Wegen an irgendwelche Cookies reinkommt. Das war nochmal der Twitter-Film. Externe Suche geht natürlich über Google bei vielen. Bei Studien geht es meines Wissens nicht. Einige andere habe ich einfach nicht ausprobiert. WKW, Lokalisten, kann sein, dass es geht. Was auf jeden Fall geht, ist Facebook. Facebook ist da sowieso immer noch sehr offen. Vielleicht merkt man das. Vielleicht hat das was mit der Herkunft zu tun. Hier kommt dieses Site-Tag, das ich eben schon mal erwähnt hatte, entscheidend zum Tragen. Ich grenze meine Suchergebnisse auf facebook.com ein. In URL sollte People stehen, damit ich nicht die ganzen Facebook-Blabla und Werbeseiten kriege. Und dann kann ich hier suchen, zum Beispiel Softwareentwickler in Deutschland. Nettes Feature für Headhunter. Man kann da bestimmt auch noch ein paar andere Suchbegriffe eintragen. Und wenn ich dann einen Facebook-Login habe, dann kann ich diese Profile natürlich auch raussuchen und mir Leute gezielt nochmal genauer angucken. Zu den Leuten gibt es natürlich auch Gesichter. Das ist die Image-Suche von Google eingegrenzt auf Facebook.com. Das Witzige ist, dass Google an der Stelle offensichtlich den Site-Tag nicht wirklich sauber überall durchzieht. Es gibt durchaus auch Einträge von anderen Seiten. Wahrscheinlich erwähnen oder verlinken die Leute Facebook dort. Das ist aber gerade sehr interessant, weil uns das nochmal eine Korrelation ermöglicht. Ich habe dann schon zwei Stellen im Web, wo ich die Leute finde, zum Beispiel an ihrer Uni oder auf ihrer Arbeit und in Facebook. Wenn ich wirklich was über jemanden herausfinden will, ist das gar nicht so ein schlechtes Feature, dass Google hier vielleicht ein bisschen unsauber ist. Natürlich kann man auch die ganzen anderen Social Networking Seiten auf die Art schön durchsuchen.
Last.fm, ich habe hier einfach mal einen Nick genommen von einer Bekannten von mir. Man sieht sowohl ihre Unterhaltungen, die sie dort in den Diskussionsforen geführt hat, als auch das, was sie an Musikwünschen hat. Und die Art, Last.fm zu durchsuchen, ist zum Teil aussagekräftiger, als wenn ich die Internetsuche von Last.fm bemühe. Wirklich interessant für Headhunter und auch um stichhaltige Informationen zu kriegen, ist Xing. Weil die Leute bei Xing, weil das ja eine Business-Plattform ist, wo man unter anderem vielleicht auch mal ein Jobangebot kriegt, dazu tendieren, eher wahrheitsgemäße Informationen anzugeben. Und über Google kann ich hier ganz locker nach einem Namen suchen. Ich habe einfach mal meinen Nachnamen da eingegeben. Man kann natürlich auch noch einen Vornamen dazu packen und das Ganze ein bisschen einschränken. Man kann sich ja auch noch irgendwelche Stichworte probieren. Das wäre, glaube ich, mein Tool der Wahl, wenn ich jetzt die Aufgabe hätte, für irgendeinen Job Leute zu rekrutieren. Dasselbe geht natürlich auch auf Twitter. Das ist eine ähnliche Suche. Ich suche Leute, die irgendwas mit PHP zu tun haben in Berlin und klammere Jobangebote aus mit dem Minus. Da kriege ich eine Liste. Die ist noch nicht perfekt. Man kann da an den Suchbegriffen sicher noch ein bisschen rumdrehen, dass die Ergebnisse noch von der Qualität her etwas besser werden. Wer sucht... gute Frage. Wo habe ich das eigentlich her? Muss ich schuldig bleiben? Kann ich dir, also wenn es dich wirklich interessiert, kannst du mir gerne noch mal eine Mail schicken und dann muss ich das noch mal nachgucken. Also die Recherche für den Vortrag war, erschreckte sich auf die letzten 6 Wochen. Ich glaube, was ich da vor 6 Wochen gemacht habe, das weiß ich nicht mehr alles so im Detail. Es gibt noch ein paar spezielle Interfaces, Suchinterfaces, zum Beispiel hier was sich auf Twitter bezieht, die habe ich einfach mal rausgezogen. Twitter ist datenschutzmäßig sowieso eine Katastrophe, habe ich bei der Recherche zu dem Vortrag erkannt. Also die haben eigentlich kaum irgendwelche Einschränkungen, was da durchsucht werden kann und was nicht. Es gibt Twello, das sind Twitter Yellow Pages. Da kann man zum Beispiel über Twitter einen Automechaniker suchen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach Läden oder sonstigen Dingen über Twitter zu suchen, aber anscheinend ist es in den USA gar nicht so selten, dass tatsächlich auch irgendwelche Geschäfte oder Unternehmen einen Twitter-Account haben. Das ist also aufgebaut, tatsächlich wie ein Branchenverzeichnis. Wenn es ganz laden würde, könnte man das sehen. Na, der zeigt das jetzt nicht an. Das Stichwort für Twitter. Okay. Ja, das ist ein bisschen langsam. Dann gibt es Backtweets.com. Auch eine sehr interessante Applikation. Die Twitter-API ist relativ leicht zu bedienen, deswegen haben sich wahrscheinlich auch mehr Leute die Mühe gemacht, das zu tun. Man kann auf Backtweets.com etwas in die Vergangenheit gucken. Ich glaube, Twitter erlaubt so um die 1000 Tweets zurückzugucken. Da kann man jetzt mal zum Beispiel gucken, was Jörg Taus, den Twitter-Account Taus, in der Vergangenheit so getwittert hat. Das funktioniert mit jedem Twitter-Account. Und dann gibt es natürlich noch diese wunderbare Sache. Ich habe das jetzt auch mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, für Jörg Taus gemacht. Hier kann man sehen, wer um welche Uhrzeit wie viel getwittert hat. Das ist sicher auch ein interessantes Feature für Leute, die für Headhunter und Chefs. Wer twittert wie viel während der Arbeitszeit?
Ja, sicher. Also, klar, man kann es natürlich verhindern, indem man seinen Twitter-Account not public stellt, aber bei einer Friendlist von 10 Leuten ist das dann vielleicht auch wieder unspaßig, keine Ahnung. Dann habe ich hier noch was ganz Lustiges gefunden. Ich möchte ja nicht wissen, wie viele Leute hier tatsächlich was eingeben. Einigen wird Arc 5 was sagen. Ich schreibe jetzt einfach mal Test rein. Es steht auch noch drüber, Twitter, Fischer. Und als Belohnung kriegen die Leute dann einen Link, den sie sich auf ihre Webseite einbauen können. Ich wette, irgendwelche Leute machen das tatsächlich. Hier steht, Twitter Fischer is a member of the Microsoft Botnet Alliance in cooperation with Hack 5. Das hätte mich, glaube ich, stutzig gemacht, aber wer liest schon kein Gedrucktes? Unfortunately, it has come to our attention that your account may have been compromised. As a precaution, we've gone ahead and changed your Twitter password. Don't worry, we won't share it with anyone. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob das geht. User Agent Switcher. Das ist ein nettes Feature. Was bei manchen sozialen Netzwerken funktioniert. Bei den großen, soweit ich es ausprobiert habe, WKW, Lokalisten, Studi, funktioniert es nicht, Facebook. Ich habe jetzt hier mal so eine regionale Chemnitzer Plattform gewählt, triffchemnitz.de. Die hat, glaube ich, unter den jungen Leuten in Chemnitz eine recht hohe Abdeckung. Das könnte schon so die 75% überschritten haben. Und das ist das Login-Interface. Und wenn ich jetzt versuche, hier irgendwo reinzuklicken, dann sehe ich natürlich nichts, weil da bietet man dann einfach nur eine Registrierungsseite an. Ja, man sieht, da kommt irgendwie kein Content. Braucht ein bisschen beim Laden. Das hat irgendwie nicht funktioniert mit dem Import von. Okay. Na, sieht so aus, als könnte ich es jetzt nicht zeigen, weil ich habe den Googlebot oder User Agent auch nicht im Kopf. Aber ich kann euch versichern, wenn ihr Googlebot seid als User Agent, was ja mit diesem Tool eigentlich auch locker gehen sollte, und ihr klickt hier auf irgendwelche Diskussionen, dann wird euch alles angezeigt, was ihr da lesen wollt. Und das geht nicht nur bei Triffchemnitz.de, das geht bei vielen kleinen Plattformen, weil die Leute durchaus daran interessiert sind, wenn sie noch nicht so eine hohe Abdeckung haben wie Facebook oder StudiVZ, dass Google halt relativ viel indiziert, damit sie bei möglichst vielen Stichworten auch einfach in den Suchergebnissen auftauchen. Ja, das wird auch angezeigt. Er bemerkte gerade, da kann man Größe und Gewicht eingeben bei der Registrierung. Ja, kann man.
Das ist dann auch der Effekt, dass ich im Versucher finde, Google-Treffer, irgendein Forum. Wenn ich das Forum direkt eingebe, finde ich es nicht. Aber wenn ich den Cache verwende, also den Cache der Seite von Google, dann sehe ich quasi den Treffer. Das ist genau der Effekt.
Nein, wenn ich die gecachte Seite von Google verwende, dann suche ich ja in der Datenbank von Google. Das ist eine mögliche Suche. Wenn ich in dem Moment auf die Seite gehe und sehe nichts, weil ich dort mich anmelden muss, dann betätige ich meinen User Agent Switcher, schalte um auf den Google-Bot und gehe dann nochmal auf den Link, eventuell vorher unter Löschen der empfangenen Cookies, und dann komme ich da rein. Weil Google darf da rein und ich darf nicht.
Ja, genau. Google sieht Seiten, die wir nicht sehen dürfen eigentlich. Aber da niemand so wirklich überprüfen kann, ob wir Google sind. Das heißt, es stimmt nicht, es wird einfach nicht gemacht, die Programmierer sind zu faul. Google bietet alle nötigen Informationen inklusive IP-Ranges und was man findet, wenn man einen Reverse-DNS-Lookup macht. Das heißt, die Leute könnten das tatsächlich sehr easy verhindern, sie tun es einfach nicht. Ja, wenn es im Cache drin ist. Aber manche Seiten von irgendwelchen Portalen sind ja nicht im Cache. Und dann kann ich trotzdem, wenn ich ein Suchergebnis finde, wo kein Cache-Link bei Google drin ist, den User Agent Switcher betätigen, wenn ich sehe, es gibt andere Ergebnisse oder das Ergebnis ist zwar da, aber nicht gecached, mache ich einen User Agent Switcher an, mache einen Googlebot an und klicke dann auf das Ergebnis und dann komme ich eventuell da rein. Ich gebe mir Mühe. Für Leute, die mit dieser Thematik User Agents und so nicht ganz so viel anfangen können, es gibt eine Seite, whatsmyuseragent.com, da kann man sich den angucken und dann, da gibt es auch relativ große Listen, die auch die ganzen Suchmaschinen Spider enthalten. What does the Internet know about me? Habe ich irgendwann mal gesehen, aber kann ich jetzt nicht zu sagen. Okay, die effektivste Methode, um in Web 2.0 zu suchen, ist selbst Programme zu schreiben, die das tun. Es ist ein relativ leichtes Unterfangen, sich irgendwo einen Fake-Account anzulegen. Bei manchen Seiten braucht man dafür eine Wegwerf-Mobilnummer, die kriegt man mittlerweile sogar im Netz, da braucht man gar nicht mehr eine SIM-Karte für. Eine Wegwerf-E-Mail-Adresse, auch die gibt es im Netz kostenlos. Oder solche Dinge. Ich lege mir meistens irgendwelche Ketten von E-Mails an, so drei oder so, wo ich das Ding einfach auf Weiterleitung schalte. Also Account A kriegt eine E-Mail, schickt die weiter an Account B, schickt die weiter an Account C, auf das ich dann tatsächlich zugreife. Und wenn ich wirklich auf die Seiten zugreife, dann halt mit Tor oder sowas, da bin ich ganz sicher nicht erkennbar direkt für die Seite. Und ich kann jetzt solche Tools natürlich schlecht zeigen, weil die ganz klar gegen die AGB verstoßen, der meisten Netzwerke. Vor 3 Jahren, also Ende 2006, war das bei StudiVZ noch AGB-konform. Und damals haben ja auch massiv Daten den Besitzer gewechselt, sozusagen. Und diese Analyse, zumindest das, was die davon öffentlich gemacht haben, kann man im Netz noch nachlesen. Es gibt verschiedene nette API-Beschreibungen für verschiedene von diesen Web 2.0-Seiten. Zum Beispiel die Twitter-Counter-API, Facebook hat eine Developer-Site, Rapley ist auch eine schöne Suchmaschine, muss man sich allerdings anmelden, um sie zu benutzen. Und man kommt auch an alle Ergebnisse nur dann ran, wenn man Geld bezahlt. Aber witzigerweise ist das Programmierinterface nach einer einfachen Registrierung ohne Geld zu haben. Und dann eigentlich das wichtigste Tool für Leute, die in der Beziehung irgendwas machen, den Programmable Web. Die Twitter-API, das ist ein, ja, einfach ein bisschen PHP und XML reicht auch aus. Also diese netten Applikationen, was wir da eben gesehen haben, das ist kein Hexenwerk, sowas selbst zu schaffen. Ja, das ist hier schön erklärt, wie das alles funktioniert. Beispiele, ein paar Beispiele für irgendwelche Applikationen. Ich habe die gar nicht alle gecheckt, vielleicht steckt da auch noch das ein oder andere Interessante dahinter. Dann, wie gesagt, Facebook Developer Site, da kann man sich einfach anmelden, genau wie bei eBay geht das auch. Die anderen brauchen noch ein bisschen. Rapleaf hatte ich schon erwähnt, da gibt es auch nicht mehr zu sehen als eine Login-Seite, wo man sich registrieren kann. Ähm,
Das hier würde ich ganz gerne zeigen, wenn es denn laden tät. Das ist The Programmable Web. Ich hatte es gerade angesprochen. Dort gibt es ein schönes Verzeichnis von ganz, ganz vielen Web 2.0 APIs, wo man auf die Detailseiten kommt, wo schon mal eine grobe Beschreibung, was das Ding kann, was es erfordert, mit welchen Technologien es funktioniert. Also wer, genau hier, wer Spaß am Programmieren hat und sich da mal ein bisschen ausprobieren möchte, der findet hier alle stichhaltigen Informationen, die er braucht, um in was auch immer welche Web 2.0 Seiten reinzukommen. Dann gibt es hier noch eine ganz nette Seite, Social Media Security. Die machen ab und zu mal ein paar Lücken öffentlich. Das mag ja beim Programmieren oder beim Suchen auch manchmal helfen. Okay, kommen wir noch kurz zu der Suche nach persönlichen Daten. Ich habe einfach mal ein Beispiel gemacht. Also entweder sind mir zu viele Seiten auf. Man kann sehr schön bei Google, indem man die Suchsyntax ein bisschen ausnutzt, nach Lebensläufen von Leuten suchen. Ich weiß, es sind hier noch ein paar False Positives drin, das kann man sicher noch ein bisschen besser fassen, aber hier findet man ganz viele PDFs, HTML-Seiten und sonst was, die komplette Lebensläufe von Leuten enthalten, die online gestellt haben. Wahrscheinlich nicht im Bewusstsein, dass das bei Google auftaucht und dass man die Dinger dort auch wieder findet. Die Standardsuchmaschine, wenn man die Informationen von Leuten haben möchte oder eine E-Mail-Adresse hat und ein bisschen mehr darüber wissen möchte, ist eigentlich, abgesehen von Google, was ich empfehle, wegen der großen Datenbank, 123people.com. Denn sehen könnte, würde man hier ein paar Informationen über mich und meine Namensvettern finden, von denen es gar nicht so viele gibt. Okay, das ist schön aufbereitet. Also wenn man hier zum Beispiel irgendwo Telefonnummern schön hinterlassen hat, die werden dann auch angezeigt. Verschiedene E-Mail-Adressen, verschiedene Domains, die vielleicht passen könnten, irgendwelche Firmen, auf deren Seiten man auftaucht, eine Amazon Wishlist, also hier, wer mir irgendwas schenken möchte. Videos, Nachrichten, sonstige Dinge hier im Zusammenhang mit Datenspuren, vor ein paar Jahren tauche ich auch schon auf. Blogs, wie gesagt, das sind nicht alles nur meine Ergebnisse, es gibt ein paar Namensvettern von mir, aber noch nicht so viele. Das eignet sich natürlich am besten dann, wenn man einen eher seltenen Namen hat. Wenn jemand Andreas Müller heißt, dann sind die Ergebnisse wahrscheinlich nicht stichhaltig. Aber man kann natürlich auch nach einer E-Mail-Adresse suchen und die ist auf jeden Fall eindeutig. Was richtig Böses habe ich hier gefunden. Das geht, Gott sei Dank, nur für die USA, soweit ich das erfassen konnte. Man schaue sich einfach mal die Stichworte da oben an. Social Net Search, wen kenne ich, mit wem habe ich Kontakt? Criminal and Sex Offender. Man kann über diese Suchmaschine, wenn man bereit ist, ein paar Dollar auszugeben, die Ergebnisse kosten, das Strafregister von Leuten auslesen. Man kann einen Background-Check durchführen lassen. Man kriegt die Bonität angezeigt und ähnliche Dinge. Okay, ich denke, das reicht, um ein paar Leute auf Ideen zu bringen, was man alles so für persönliche Informationen finden kann und wie man das vielleicht anstellen könnte. Ich komme jetzt nochmal kurz zum Data Mining. Data Mining ist im Moment anscheinend eine aufstrebende Wissenschaft. Die Suche, die ich jetzt hier im Hintergrund kurz aufgeklickt habe, Da habe ich einfach die Begriffe Data Mining, Web Mining und eingegrenzt mal auf PDFs, damit ich vielleicht ein paar Papers finde. Da finde ich unter anderem Papers wie Data Mining and Homeland Security and Overview, was auch immer die da durchsuchen, ich habe nicht reingeguckt. Oder Crime Pattern Detection using Data Mining, das ist dann sowas wie Rasterfahndung, nehme ich an. Ein sehr, sehr nettes Tool für eure eigenen Suchen in der Richtung ist Google Insights for Search. Google hat schon immer die gerade laufenden Suchen angezeigt. Das machen eigentlich alle Suchmaschinen irgendwie irgendwo. Google hat das aber mittlerweile ganz stark ausgebaut. Hat also hier das ist erstmal die Oberfläche, was man da so sieht. Und man kann da ganz nette Ergebnisse erzielen, zum Beispiel nach Suche nach Piratenpartei. Man schaue sich die Zeitverteilung an. Es ist leicht gestiegen in letzter Zeit. Bombenbauanleitung. Ich weiß nicht, was da Mitte 2006 war. Climate Change, da gibt es auch was Bemerkenswertes, fand ich, ist nicht so sehr wann, wie viel danach gesucht wurde, sondern wo am meisten danach gesucht wurde. Also ich hätte ja USA erwartet oder so, aber es ist tatsächlich, sind da ein paar Inselstaaten drin. Und seltsamerweise auch in Nepal, die liegt doch eigentlich hoch genug. So, ich zeige nur ganz kurz noch ein paar andere Suchmaschinen in der Richtung. Hier kriegt man angezeigt, was im Moment gerade an Topics in der Web 2.0 Welt hot ist. Was läuft denn gerade durch Web 2.0, durch die ganzen News-Aggregatoren und so. Was ist denn im Moment angesagt? Bestimmt eine ganz gute Quelle, um relativ schnell mitzukriegen, wenn sich irgendwo in der Welt was ganz Wichtiges bewegt. Dann gibt es Infochips. Das ist so eine Art Datenmarktplatz. Man kann da Daten hochladen, man kann da auch Daten durchsuchen. Datensätze, also komplette Datasets. Was auch immer. Also da sind ganz viele komische Dinge drin, nicht alles, aber kann man sich mal mit beschäftigen. Und dann natürlich das, was die meisten wahrscheinlich irgendwie in den Medien gehört haben dieses Jahr, Wolfram Alpha. Eine Suchmaschine, die halt mit ein paar mathematischen Algorithmen versucht zu rechnen und auch Datenbeziehungen herzustellen und solche Sachen. Naja, aufgrund der Zeit, wenn, wollte ich jetzt... hier habe ich noch ein nettes Beispiel, was man auch tun kann ohne irgendwelche speziellen Suchmaschinen. Amazon Wishlists sind ja relativ aussagekräftig, weil die Themen der Bücher natürlich sehr aussagekräftig sind. Und das hat jemand mal ausgenutzt, ein schönes Beispiel gemacht. Der hat sich einfach Wishlists runtergeladen, hat die Daten ein bisschen aufbereitet und die visualisiert. Und tata, du kriegst eine schöne Map am Ende von den Lesern, zum Beispiel von 1984. Der Artikel dazu finde ich hier, der ist eher länglich, ich will da auch jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, er beschreibt dort sehr detailliert, wie er es gemacht hat. Im Prinzip ist es nichts weiter als rausfinden, wie man an die Wishlist bei Amazon rankommt, die Dinger runterladen, die Dinger durch ein paar Shell-Skripte jagen und die Ergebnisse wieder nach Google Maps verfüttern. Also kann jeder, der ein bisschen was von Scripting versteht. Zur Visualisierung gibt es Previews. Ich klicke da jetzt gar nicht drauf, ich sage einfach nur dazu, wenn irgendjemand Daten hat, die er visualisieren möchte, ist previews.org das Toolkit, das man dazu benutzen kann. Das gibt es auch in zwei weiteren Ausprägungen, die ich hier unten verlinkt habe. Das eine ist Vista, das andere ist eine Anwendung von der University of Maryland. Und das sind einfach Anwendungsbeispiele für diesen Toolkit. Also wenn jemand an Daten rankommt und möchte einen Weg aus den Daten auch was zu tun, damit. So, nun kommen wir zum Schluss. Da möchte ich euch ganz kurz Personas zeigen. Das wirkt, glaube ich, für sich selber. denn mal geladen wäre. Das ist eine Prototyp- oder Demo-Applikation vom MIT, die einfach mal zeigt, wie schnell und wie effektiv man Webmining, also Data Mining im WWW, betreiben kann. Ich sagte, ich wollte Kabel und nicht WLAN.
Dann mache ich mal für eine kurze Zwischenunterhaltung. Jeder, der gern möchte, dass wir Marc zum Themenabend einladen, wo viel Zeit ist, die ganzen Sachen noch mal ein bisschen detaillierter vorzustellen, dann klatsche bitte jetzt.
Das ist ein ganz schön linker Versuch. Okay, das Problem ist nicht gestern auch. Ich lasse das jetzt einfach mal, guckt es euch einfach auf den Slides an. Wir haben schon überzogen und ich glaube, meine Nachredner werden sonst böse mit mir. Ich beschreibe ganz kurz, was das Tool macht. Man gibt dort zum Beispiel einen Namen ein, also Vorname, Nachname. Es zieht sich alle Quellen aus dem Netz, die es gerade so finden kann. Ich weiß nicht genau, was da durchsucht wird. Und dann kann man tatsächlich sehen, man kann sich wirklich lesen, es geht zu schnell, wie die einzelnen Seiten, die es findet, nach Stichworten durchsucht werden, die im Zusammenhang mit den Namen dort auftauchen. Und dann kriegt man einen schönen Balken angezeigt, der gruppiert ist nach verschiedenen Interessenbereichen oder Tätigkeitsgebieten, Sport, Politik, Kultur, bla, und alles schön farbig voneinander. Wie gesagt, es ist nur eine Demo-Applikation, die machen da nicht wirklich was damit, aber das gibt mal einen sehr deutlichen Eindruck davon, wie Webmining und Datamining im Web funktioniert und wie schnell es geht und was man da über einen bestimmten Namen auch alles findet. Okay, sind noch Fragen? Sven fragt gerade, wann der nächste Abend ist, wo ich spreche. Ich habe keine Ahnung. Vorhin hat mich ja gerade überfallen.
Dann machen wir gleich einen Termin.
Okay, wenn keine Fragen mehr sind, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Also jetzt ist hier der Vortrag.